Mein Deutschlehrer, als ich auf dem Highschool war, hat gesagt, ich bin ein Agnostiker. Ein Agnostiker ist einer, der sagt, könnte ein Gott geben, vielleicht auch nicht. Und dann müsste man praktisch in Klammern dahinter setzen, interessiert mich nicht. Also beim Agnostiker meist wollen sie sich einfach nicht so sehr mit der Frage auseinandersetzen. Dieser Lehrer hat auch immer wieder gesagt, dass die Konfirmation an diesem Punkt im Leben gesetzt wird, wo die Jugendlichen in diesen Übergangszeit von Kind zum Erwachsenenalter ist, weil die Kirche die Leute für ihre Sache einfangen wollen, gerade an dieser Stelle. Und nun, gut, wir feiern hier keine Konfirmation, weil ihr nicht als Babys getauft wurdet. Wir haben damals nichts für euch versprochen, was ihr heute konfirmieren oder bestätigen sollt. Ihr wurdet beide als Babys gesegnet. Im Prinzip so, wie wir euch heute segnen wollen. Und Jugendsegnung machen wir, weil segnen heißt, wenn man ins Neue Testament schaut, das Wort, was als Segen übersetzt wird, wenn man es ganz wortwörtlich übersetzt, heißt es gute Worte. Wir möchten heute gute Worte über euch aussprechen und Gott bitten, euch auf euren Lebensweg zu begleiten. Aber ich würde die Einschätzung meines Deutschlehrers an dieser Stelle auch widersprechen wollen, dass es darum ginge, die Leute für unsere Sache einzufangen oder festzunageln. Weil heute ist gerade eine Gelegenheit, wo wir als Eltern, ich habe ja heute Doppelrolle, und als Gemeinde anerkennen wollen, dass ihr ins Erwachsensein übergeht, dass ihr immer mehr Verantwortung für das eigene Leben übernehmen musst, übernehmen werdet und dass für euch da viel Möglichkeiten zur Wahl stehen. Und gut, dieser Übergang ins Erwachsensein, das wird in unserer Gesellschaft sich über einige Jahre erstrecken. Vielleicht könnt ihr froh sein, dass ihr nicht im ersten Jahrhundert gelebt habt. Im ersten Jahrhundert würdet ihr in diesem Alter kurz vor der Hochzeit stehen. Ich weiß nicht, ob das euch so begeistern würde an diesem Punkt in eurem Leben. Aber wir segnen und bitten um Gottes Begleit für euch, eben weil wir anerkennen, dass ihr erwachsen werdet und dass ihr viele Möglichkeiten habt. Ja, wir haben eigentlich alle viele Möglichkeiten zur Auswahl, wie wir unser Leben gestalten wollen, wie wir eigentlich leben wollen. Aber die Menschen haben eigentlich schon immer viele Möglichkeiten zur Auswahl gehabt. Das ist ja nichts Neues in dieser Neuzeit. Und diese Predigt möchte ich einer Bibelstelle aus dem Alten Testament zugrunde legen. Im Buch Josua finden wir die Geschichte, wie Josua das Volk Israel in das Land Kanaan geführt hat. Sie haben das Land erobert, sie haben das Land besiedelt und Josua ist inzwischen ein alter Mann geworden und er ruft das ganze Volk nochmal zusammen. Und er redet mit ihnen darüber, wie sie alle an diesem Punkt gekommen sind, was Gott alles für sie getan hat, wie er sie aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, wie er sie durch das Rote Meer geführt hat, wie er sie 40 Jahre lang durch die Wüstenwanderung begleitet hat und wie er ihnen dann auch das Land gegeben hat. Aber Josua erkennt an, dass die Leute vor einer Wahl stehen, dass hier nichts vorgezeichnet ist, wie sie automatisch leben werden, sondern dass sie sich immer und immer wieder neu entscheiden müssen, wem sie dienen werden. Und ich möchte aus Josua Kapitel 24 die Verse 14 und 15 lesen. Dort heißt es, also Josua spricht, fürchtet also jetzt den Herrn und dient ihm in vollkommener Treue. Schafft die Götter fort, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nun, gerade dieser letzte Satz von diesem Vers 15 mag einigermaßen vertraut sein. Manche Leute haben das an so einer Tafel oder vielleicht sogar gestickten Stoff irgendwo in der Wohnung hängen. Vielleicht auf einem Kissen. Also es gibt es in allen möglichen Varianten. Brauchst bloß online zu gucken oder in einen Laden zu gehen, wirst du sicherlich in verschiedensten Ausführungen finden. Und wenn man so etwas sagt, die Aussage geht eigentlich darum, dass man sagen will, dass man anders leben will als die anderen. Also ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Denn zu Josuas Zeit war das schon so, und wir wissen, dass es heute so ist, die meisten Leute treffen diese Entscheidung nicht. Und selbst wenn sie die Tafel an der Wand hängen haben mit diesem Spruch drauf, ist das kein Automatismus. Für manche ist es ein netter Spruch. Aber was heißt das wirklich, dem Herrn zu dienen mit seinem Leben? Also wenn wir zu Gott gehören, wenn wir ihm dienen wollen mit unserem Leben, na, dann können wir nicht einfach so leben, wie alle anderen leben. In 3. Mose, Kapitel 11, Vers 44, finden wir diese Worte. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Erweist euch als heilig und seid heilig, weil ich heilig bin. Heilig ist auch so ein Wort. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, klar, normalerweise, wenn wir an heilig denken, denken wir an jemanden, der in etwa so dasteht. Und ich hätte vielleicht noch eine Lampe hier einrichten müssen, dass mein Heiligschein richtig zur Geltung kommt. Heiligschein, jemand, der nie etwas Verkehrtes macht, der immer sehr sanft und ruhig ist. Von Spaß kann da ja überhaupt keine Rede sein, ne? Heiligkeit, das macht doch keinen Spaß, oder? Ja, ich möchte klipp und klar an dieser Stelle sagen, diese verkorkste Vorstellung von Heiligkeit, dass das heißt, dass wir irgendwie entrückt sind von der restlichen Welt und hören nur noch Bach-Musik vielleicht oder solche Sachen, die uns nur einschränken. Nichts gegen Bach, aber wenn man nur noch Bach hören darf, ich meine wirklich. Wir haben diese Vorstellung, dass Heiligkeit irgendwie verkorkst wäre, dass Heiligkeit ein komisches Leben wäre, was überhaupt nichts mit dem realen Leben zu tun hat. Aber das ist nicht der Fall. Heiligkeit bedeutet eigentlich, dass wir anders leben. Und Gott sagt uns, wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Und das bedeutet, wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen wollen mit unserem Leben, wird es natürlich nicht gehen, dass wir genauso leben wie den Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Wie würde das gehen? Wie könnte das hinhauen? Das würde heißen, dass der Glaube völlig bedeutungslos ist. Also unser Glaube soll wirklich einen Einfluss, einen entscheidenden Einfluss auf unserem Leben haben. Und ja, Gott lädt uns zur Heiligkeit ein. Aber ein heiliges Leben kann wirklich das Aufregendste sein, was es überhaupt gibt. Das kann ich dir wirklich sagen. Denn überleg's dir. Gott hat diese ganze Welt und allen Menschen erschaffen. Und wenn du dir anschaust, was es für Unterschiede gibt in Landschaften, in also Ansichten, die es in dieser Welt gibt, was es für Unterschiede in Menschen gibt. Es gibt circa 7 Milliarden Menschen auf der Erde und die sind alle wild unterschiedlich. Und du denkst, dass ein Leben mit Gott dann eintönig und langweilig wird? Da hast du was falsch verstanden, wenn du das so siehst. Nein, ein Leben mit Gott ist das Aufregendste, was es gibt. Aber wir sollen dann heilig sein. Wir sollen anders sein als die Menschen um uns herum. Das heißt, wir sollen versuchen, unser Leben nach Gottes Maßstäben auszurichten, eben weil das unser Leben wertvoll, schön und gut und aufregend macht. Aber wir brauchen uns nichts vorzumachen. Anders zu sein, das ist schwer. Der Druck in unserer Gesellschaft, uns anzupassen, so zu leben wie die anderen, dieser Druck ist enorm hoch. Der ist ganz groß. Ich meine, wenn die Zicke in der Klasse anfängt, irgendwelchen Blödsinn über dich zu reden. Ist es nicht eine große Versuchung, einfach zu zeigen, dass du auch scharf zurückschießen kannst? Natürlich. Aber Jesu Einladung an dich ist es, anders zu sein. Oder wenn die Eltern sagen, dass ein Outfit, was du dir besorgt hast, nicht angemessen ist, will man auf die Bewunderung der Freunde nicht verzichten. Wenn der coolste Junge in der Klasse Interesse an dich zeigt, will man natürlich nicht als die Komische dastehen. Und so viel mehr Sachen, wo wir uns immer und immer wieder entscheiden müssen. Wie werde ich mich verhalten? Wie werde ich leben? Was ist mir wichtiger, mich anzupassen und allen anderen gleich zu sein oder ein anderes Leben zu führen mit einem ganz anderen Ziel? Ich habe am Anfang von meinem Deutschlehrer gesprochen und erzählt, er bezeichnet sich als Agnostiker. Er hat mir immer wieder hinzugefügt und betont, dass er ein gesunder Agnostiker sei. Und das heißt, er war in guter Gesundheit und er hat sich erlaubt, er hat es sich erlaubt, Gott zu ignorieren. Das ist, was das bedeutet. Aber hat immer wieder zugegeben, dass vielleicht geht es ihm irgendwann nicht so gut und dass es mit seinem Agnostiker-Dasein vielleicht wackeln würde. Fakt ist, Menschen, die die Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus ablehnen, haben nichts, was ihnen nicht jederzeit genommen werden kann. Überleg das mal. Was hast du in deinem Leben, was dir nicht genommen werden kann? Jugend, tut mir leid, geht von alleine weg. Geld, Gesundheit, Familie, unser Leben, all diese Dinge können uns sofort weggenommen werden. Natürlich wünschen wir uns das nicht, das wünscht sich keiner, das wünschen wir auch keinem anderen. Aber wir wissen, dass es so ist, dass diese Dinge, jeder einzelne davon, beziehungsweise alle zusammen, können von einem Moment auf den nächsten weg sein. Was ist es, was uns nicht genommen werden kann? Was uns nicht genommen werden kann, ist unser Gott, der uns liebt, der mit uns geht. Und wenn wir eine Beziehung zu ihm aufbauen, kann das uns niemals genommen werden, selbst von unserem eigenen Tod nicht. Deswegen ist es wirklich der Sache wert zu überlegen, was ist mir am wichtigsten? Und wenn es etwas ist, was dir jederzeit genommen werden kann, muss man sich fragen, baut man ein Leben auf Sand? Wir brauchen ein festes Fundament für unser Leben. Ein Fundament, was halten kann, egal was für Stürme kommen. Und dazu möchten wir ermutigen und aufrufen. Mein Deutschlehrer, der zu der Zeit noch ganz gesund war, hat auch immer wieder gesagt, dass wenn es ihm mal nicht so gut geht, würde er sich vielleicht bekehren und hat immer gesagt, ich lasse mich dann von Karl bekehren. Und durch die Jahre haben verschiedenste Leute gesagt, vielleicht kannst du mich bekehren oder ist es dein Ziel, mich zu bekehren? Und dazu habe ich immer gesagt, nein, ich kann keinen Menschen bekehren. Das steht überhaupt nicht in meiner Gewalt und das will ich mir überhaupt nicht mal anmaßen. Das kann nur der Heilige Geist Gottes. Nun, es wurde schon gesagt, wir feiern heute Pfingsten. Wurde schon gefragt, was ist der Heilige Geist eigentlich? Wie würde man den beschreiben? Und dieser Vergleich mit dem Sonnenstrahl, das finde ich auch recht gut. Ich kenne ein schlaues Buch, wo es ein Kapitel über den Heiligen Geist hat und dieses Kapitel heißt ein gasförmiges Wirbeltier. Weil man den Heiligen Geist wirklich in menschlichen Begriffen schlecht beschreiben kann. Aber der Geist Gottes ist mehr als echt. Der Geist Gottes, es ist Gottes Einladung an uns, dass er uns seinen Heiligen Geist in unser Leben, nicht nur um uns herum, sondern in unsere Herzen hinein schenkt, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn einladen. Das heißt, Gott geht mit uns, jeden Schritt, jeden Tag. Und fühlst du dich noch so Gott verlassen, hat Gott uns versprochen, ich verlasse dich niemals. Er möchte in deinem Leben sein, er möchte in dir wohnen und er möchte dich begleiten, alle Tage deines Lebens. Das ist sein Angebot an euch und an jeden Einzelnen von uns. Pfingsten, die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Wie hat die christliche Kirche angefangen? Interessanterweise, Ostern ist unser höchstes Fest, weil Jesus zu Ostern auferstanden ist. Aber Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche, wo der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, wo der Heilige Geist, wo Gott selber in uns eingezogen ist, da hat Gottes Kirche begonnen, da wurde sie gegründet. Aber, wie es auch schon heißt, er ist ein Gentleman. Er tritt die Tür nicht ein. Er will eingeladen werden. Es ist eine von vielen Möglichkeiten, die uns geboten wird, wie wir unser Leben gestalten können, wie wir unser Leben leben können. Und wir wissen, dass es zahlreiche andere Möglichkeiten zur Auswahl gibt. Aber wieder die Frage, was kann dir niemals genommen werden? Ihr beiden könnt auf lange Familiengeschichten zurückschauen, wo zahlreiche entschiedene Christen sind. Ich weiß, bei euch beiden mindestens bis zu den Urgroßeltern. Aber es gibt auch so einen schönen Spruch, den ich auch sehr angemessen und passend finde in dieser Situation. Das heißt, Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder. Keine Generation wird hineingeboren. Keiner wird gezwungen, nach einem bestimmten Maßstab zu denken und zu leben. Gott lädt jeden Einzelnen von uns ein. Und um die Worte Josuas nochmal da zu benutzen, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms dienen, oder den Göttern der Amoriter. Haufen Geschichte dahinter natürlich, wer diese Amoriter sind und so weiter. Es geht einfach darum, dass es verschiedene Lebensentwürfe gibt, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nun, wo Josua sagt, entscheidet euch heute, er spricht mit den Israeliten in bestimmten Situationen. Eigentlich hat jeder von uns jeden Tag diese Wahl. Wie werden wir leben? Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder. Und seine große Sehnsucht ist es, eine persönliche Beziehung mit jedem Einzelnen von uns zu haben. Er möchte jeden Einzelnen von uns segnen, seine gute Worte über uns aussprechen und unser Leben bereichern. Willst du ihm dein Leben nicht anvertrauen? Amen.